Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Vorgebirgsmagazins. Kriminell wird's heute Abend. Wir stellen Ihnen einen neuen Krimi des Sechtemer Autors Rudi Jagusch vor. Und zum Ende unserer Sendung, so gegen 10 vor 10, haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps aus der Region für Sie. Ich werde Sie heute durch diese Sendung begleiten. Mein Name ist Werner Großheitfeld aus Alfter. Schön, dass Sie bei uns sind. Wer zur Hölle sprengt ein U-Boot im Urft-Stausee? Warum ertrinkt ein Mann in der Badewanne und stirbt ein kerngesunder Jogger beim Waldlauf? In der Eifel ist der Teufel los. Er wird bestimmt nicht die Aufklärung der Mordfälle verraten, aber er wird eine Menge über seinen neuen Krimi Eifelteufel erzählen. Rudi Jagusch ist im Studio und vielleicht gelingt es meinem Kollegen Norbert Dargel ja doch, ihm das ein oder andere Geheimnis zu entlocken. Ich wünsche spannende Unterhaltung.
Er ist immer noch Diplom- und Verwaltungswirt in einer großen Behörde in Köln. Er ist immer noch Meister der Mess- und Regeltechnik. Er ist immer noch verheiratet und hat 2 Kinder. Kein Widerspruch. Aber er ist ein Jahr älter geworden als bei unserem letzten Gespräch und er wird immer erfolgreicher als Krimi-Autor. Guten Abend, Rudi Jagusch.
Hallo Norbert.
Ja, fast eigentlich alles wie beim letzten Mal, bei deinem letzten Besuch.
Richtig, ja.
Auch wieder mit dem Fahrrad von Sechtem hergekommen oder schon mit dem neuen Krimi-Mobil?
Mit dem neuen Krimi-Mobil heute, ich gebe es ehrlich zu, das ist so neu, da ist der Reiz noch da, mit dem Krimi-Mobil zu fahren.
Ich habe herzhaft gelacht, als ich beim letzten Mal gelesen habe, Einschusslöcher und Folien sind schon bestellt. Beschreib uns mal das neue Auto.
Ja, das ist halt neu und damit ist dann noch nichts von mir drauf. Das heißt, keine Schrift und ich klebe ja dann auch immer Einschusslöcher drauf, damit man mein Auto wiedererkennt, weil ich mag es auch, wenn die Leute nicht nur das Auto wiedererkennen, sondern übers Auto auch mich und dann mich dann darauf ansprechen und wie ein Käffchen trinken gehen.
Jetzt hast du deinen neuen Krimi, über den wir heute Abend reden wollen, ja wieder in die Eifel verlegt. Das sind von hier aus, von Sechtem oder von Merten, wo wir jetzt sind, ja ein paar Meter. Hast du mal nachgehalten, wie viele Kilometer du bei deinen Recherchen abgespult hast? Deshalb vielleicht das neue Auto.
Ja, also mit dem Fahrrad wäre es zu weit, das ist schon richtig. Wenn ich mich so recht erinnere, war das jetzt für den Eifelteufel, so heißt ja der neue Krimi, so knapp 4000 Kilometer, die ich jetzt in anderthalb Jahren etwa zusammengefahren habe.
Das war aber noch mit dem alten Wagen.
Das war noch mit dem alten Wagen, genau.
Ich
habe auf null zurückgestellt jetzt sozusagen.
Muss ich mir den alten Wagen jetzt so vorstellen wie der alte Ford von Jan Welcher? Das heißt also, Beifahrertür geht nicht mehr auf, der Motor spuckt ab 100 Stundenkilometer und das Radio kann man nur noch mit der Handkante anmachen.
Ja, das waren dann so Live-Erfahrungen. Ja, kann schon sein.
Würde es dich denn auch reizen, mit der Harley, so wie der Hotte Fischbach, durch die Eifel zu cruisen? Oder sagst du so wie ich, lieber 4 Ecken, 4 Räder ist mir lieber?
Also das Letztere, also 4 Ecken, 4 Räder ist mir lieber. Aber wenn ich mal für so ein Wochenende eine schöne Harley geliehen kriegen würde, würde ich auch damit mal durch die Eifel fahren. Ich habe einen Motorradführerschein, ich könnte das machen. Nur ich muss schon sagen, gewisse Angst würde mitfahren, so geht es mir zumindest. Und ja, die großen Maschinen sind ja auch recht teuer mittlerweile geworden. Und das hält mich auch davon ab, mir eigentlich sowas zuzulegen.
Ist dir eigentlich bewusst, dass du in diesem Jahr dein 10-jähriges feierst? Du warst 36, als du dich entschlossen hast, dein Hobby zum Beruf zu machen, zum zweiten Beruf zu machen. Jetzt haben wir auch verraten, wie alt du bist. Hast du das 10-jährige gefeiert?
Nee, eigentlich nicht. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Bin ich jetzt ehrlich. Das ging so schnell.
Wenn man das eigentliche Jubiläumsdatum festmachen will, dann müsste man auch noch 4 Jahre warten. Es war 2007, als sein erstes Buch erschienen ist, das hier im Vorgebirge gespielt hat. Das hieß damals Leichensabbat. Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, hast du so lange geübt oder hast du bei den ersten Versuchen so viel Lehrgeld bezahlt?
Du, das hat mit ketzerisch eigentlich gar nichts zu tun. Das ist tatsächlich so, dass ich am Anfang geübt habe, dass ich auch viel Lehrgeld bezahlt habe und dass man natürlich mit jedem Wort, das man zu Papier bringt, auch dazu gelernt hat. Und auch 2007, als das erste Buch schon raus war, habe ich mit den Folgebüchern auch immer noch gelernt. Und ich bin auch gerade meiner Lektorin oder jetzt beim letzten Buch beim Lektor sehr dankbar, dass die mir so viel Unterstützung gegeben haben. Und ich denke, das ist eigentlich ein ewiges Lernen von Anfang an. Das ist auch jetzt immer noch so.
Wenn man die Chronik jetzt mal weiterverfolgt, dann kamen noch zwei Vorgebirgskrimis dazu, nämlich die Nebelspur und die Todesquelle. Aber dann versiegt die Quelle hier im Raum, im Vorgebirge. Warum?
Ja, es liegt zum einen daran, dass die Eifel mich einfach gereizt hat. Ich liebe die Eifel als Gegend und ich bin auch da sehr oft unterwegs. Und da kam einfach in den Sinn, auch mal eine Eifel-Krimi-Reihe zu schreiben. Und der andere Grund ist der, dass ich nach drei Vorgebirgskrimis, die ich auch in 3 Jahren geschrieben habe, auch einfach mal was Neues ausprobieren wollte. Und so kam eins zum anderen und dann kam die Eifel-Krimi-Reihe dabei raus.
Du hast gerade gesagt, du hast mit den nächsten Büchern die Tatorte in die Eifel verlegt. Nun bist du ja nicht der Einzige, der Eifel-Krimis schreibt. Mhm. Deine ganz persönliche Meinung, warum glaubst du, zieht es so viele Autoren gerade in die Eifel? Ist die Eifel besonders gruselig? Bietet sie sich deshalb an für Krimis?
Das liegt einfach daran, dass wir uns dann alle immer da treffen und mal einheben. Ne? Das wird der Grund sein, wo die Eifel so attraktiv für Autoren ist. Na, ich weiß nicht, woran es genau liegt. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist einfach die Begeisterung der Leserinnen und Leser in der Eifel. Die ist wirklich spürbar und geht über das normale Maß hinaus. Also Eifel-Krimi-Fans, die sind schon was Besonderes und die geben einem als Autor auch was. Einfach so eine Begeisterung, die einen mitzieht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele Leute so gerne über die Eifel schreiben oder auch in der Eifel.
Das impliziert ja, dass diese Begeisterung hier im Vorgebirge nicht so...
Würde ich so nicht sagen, aber ich sag mal, die Region ist ja viel kleiner. Ich sag, wie viele Leute sind wir? 50.000 im Vorgebirge. Und da hat die Eifel schon mehr zu bieten. Ich glaube, Euskirchen alleine hat schon so viele Einwohner. Das liegt einfach an der Fläche.
Gut, und welchen neuen Fall heute Fischbach und Jan Welscher in deinem neuen Buch zu lösen haben, darüber reden wir dann gleich. Vor 2 Wochen ist er erschienen, der neue Krimi von Rudi Jagosch. Nach Eifel Baron und Eifel Heiler ist der Titel diesmal Eifel Teufel. Darüber wollen wir reden. Rudi, du hast mal erzählt, dass du beim Eifel Heiler durch einen Beitrag im Fernsehen, der dieses Thema Heiler behandelte, auf die Idee kamst, daraus eine Story zu machen. Jetzt habe ich weder im Fernsehen noch in der Presse etwas von einem U-Boot in irgendeinem Stausee gehört oder gelesen. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Also du hast ja eben schon mal angedeutet, dass sehr viele Leute in der Eifel Geschichten schreiben, auch Krimis schreiben und das ist natürlich auch alles Mögliche schon passiert an Morden. Und ich habe wirklich monatelang überlegt, wie kann man da mal einen Mord angehen, ganz neu irgendwie, auch ohne Pistole, ohne Messer und da kam ich irgendwie auf ein U-Boot. Das U-Boot, das schwirrte und schwimmte bei mir im Kopf herum und da habe ich gedacht, in welchen See bringst du es denn jetzt unter, das U-Boot? Und da blieb gar nicht so viel übrig. Und so kommt der Urftstausee ins Spiel. Und dann hatte ich U-Boot, Urftstausee und dann musste ich eigentlich anfangen, den Fall zu konstruieren. Aber um das dann nochmal auf den Punkt zu bringen, es lag einfach daran, dass ich mal was anderes ausprobieren wollte als Messer und Pistole oder Gift.
Bei Neuerscheinungen natürlich immer ganz spannend die Frage, worum geht es diesmal?
Ja, diesmal geht es um einen, da glaubt das verrate ich nicht zu viel, um einen Serientäter, der halt auf ganz kurioser Weise seine Opfer um die Ecke bringt. Das U-Boot hatten wir jetzt schon angesprochen. Der lässt sich aber noch viele andere Dinge einfallen. Und damit habe ich auch schon verraten, es bleibt nicht nur bei diesem einen Mord in dem U-Boot, es kommen noch andere hinzu. Und das Ganze passiert dann wieder im Kreis Euskirchen, sodass Jan Welscher und Hotte Fischbach, meine Kommissare, dann wieder die Ermittlungen aufnehmen können. Es bleibt aber nicht nur diesmal auf dem Kreis Euskirchen beschränkt, sondern es geht wirklich quer durch die Eifel. Also sie müssen jetzt die Spuren bis runter nach Trier verfolgen. Somit kommen da auch für die etliche Kilometer zusammen und am Ende gibt es einen großen Showdown.
Den wir natürlich hier nicht verraten.
Genau.
Du arbeitest hier zum ersten Mal mit einer, ich nenne es mal, Parallelgeschichte. Mhm. Hast du da ein neues Stilelement für dich entdeckt?
Auch, ja. Habe ich für mich entdeckt und wollte ich auch so mal ausprobieren. Und das passt zu dem, was du vorhin gefragt hast. Ne? Man muss dranbleiben mit Lernen und neue Erfahrungen sammeln. Und ich denke, das macht das auch sehr abwechslungsreich, was ich hier gemacht habe mit den zwei Erzählebenen.
Kommen wir nochmal auf den Titel des Krimis zurück. Wie ist es bei dir? Entwickelst du erst die Geschichte und überlegst dir dann, wie du sie nennen willst? Oder warum heißt es in diesem Fall Eifel Teufel? Also erst die Geschichte, dann der Titel, oder hast du erst den Titel im Kopf?
Nee, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen. Ich glaube, Eifel Teufel hatte ich direkt im Kopf, weil der gefiel mir einfach so gut. Der ist so packend und jeder kann sich darunter vorstellen, dass da schon eine Gefahr in der Eifel unterwegs ist mit diesem Wort Teufel. Und dann später passt es einfach dann auch, dass das teuflische Mordmethoden sind, die da angewendet werden. Und das gefiel mir einfach so gut, dass ich das dann auch vorgeschlagen habe, den Eifel-Teufel.
Aber die Geschichte war schon eigentlich vorher da.
Die war, ja, die schwamm mit rein, auf jeden Fall.
Apropos Geschichte entwickeln. Stimmt es, dass du an einer Zimmertür bei dir zu Hause eine Tapete angebracht hast und darauf die Story entwickelst?
Ja, das stimmt, ja. Also das ist so die Grobskizze, ne? Dann male ich alles Mögliche drauf, Kästchen, da schreibe ich drauf und wenn ich dann so mal wieder ein bisschen hänge bei der Entwicklung, dann male ich Bildchen daneben, das ist so richtig so ganz kreativ. Also die hängt da tatsächlich.
Im Eifelheiler hast du die Euskirchner Polizeidirektion, zu der ja Fischbach und Welscher gehören, als eine eigenständige Mordkommission arbeiten lassen. Und das greifst du auch jetzt wieder auf und sagst, dass dieses ein Pilotprojekt für Nordrhein-Westfalen ist, was sich bewährt hat. Warum betonst du diese Eigenständigkeit?
Das ist eigentlich für die Leserinnen und Leser, die das ganz genau wissen, dass ja eigentlich die Euskirchner Polizeibehörde ja gar nicht in Mordermittlungen selbstständig tätig sein würde. Da würde ja das Polizeipräsidium Bonn eigentlich mit reinspringen. Und die Leute, die das wissen, sollen einfach auch eine Erklärung dafür bekommen, warum das in meinen Büchern nicht so ist. Und deswegen betone ich das eigentlich ganz kurz immer in jedem Buch dann auch.
Du hast ja als Berater diesen Polizeihauptkommissar Lothar Willems von der Euskirchener Polizeidirektion, der dich in Sachen Polizeiarbeit berät. Hat der an dieser Stelle nicht Bauchschmerzen gekriegt, dass du daran rüttelst, dass dies eine eigenständige Mordkommission ist?
Nee, ganz im Gegenteil. Also das habe ich dem auch erklärt und meinte, ja, politisch ist ja alles möglich und warum dann nicht auch so etwas?
Ja,
und,
weil du rüttelst ja da an festen Strukturen eigentlich.
Ja, oder vielleicht wären die Eifler ganz froh, wenn das so wäre, weiß man ja nicht. Ne? Nee, der hat also gesagt, kann man ruhig so machen. Da waren wir uns einig beim Käffchen.
Großstadtpflanze neben Dorfcowboy, so hat mal jemand deine beiden Ermittler genannt. Mhm. Beschreib uns mal Horst oder Hotte Fischbach und Jan Welscher. Wie sind die zwei zusammengekommen?
Ja, der Hotte Fischbach, das ist ja so ein Ureifler, mit ein bisschen übergewichtig, sehr gemütlich und der liebt halt seine Eifel. Und als ich diese Figur entwickelt habe, habe ich mir gedacht, dem muss ich jemanden gegenüberstellen, wo die sich direkt ein bisschen, oder die beiden Personen müssen sich ein bisschen reiben. Und es ist natürlich klar, wenn ich jemanden vom Lande nehme, der das Land liebt, der die Eifel liebt, dann muss ich jemanden gegenüberstellen, der genau anders ist, genau andersrum. Und deswegen habe ich jemanden genommen, den Jan Welscher, der aus der Stadt, aus Köln, wieder in die Eifel zurückgeht. Weil das aber auch nicht besonders neu und originell ist, habe ich mir gedacht, ich muss dem Welscher noch irgendwas mitgeben, was ihn anders macht. Und der Jan Welscher, der kommt ursprünglich aus der Eifel, der ist gebürtiger Eifler. Und natürlich fragt man sich als Leser oder Leserin die ganze Zeit, warum hat der mit der Eifel so sehr gebrochen, dass der so sauer auf die Eifel ist und sich deswegen auch immer mit dem Hotte Fischbach immer so ein bisschen reibt. Und das war der Grund, warum, ne, Land und Stadt.
Also zwei ganz unterschiedliche Charaktere, aber auch in der Person von Hotte Fischbach leben ja Gegensätze. Schwarze Lederklamotten, dicke Harley, als Klingelton Hell Bent for Leather von Judas Priest. Das ist richtig Heavy Metal. Mhm. Und auf der anderen Seite fährt er und Sigrid zu Andrea Berg Konzerten. Warum muss er nach außen in den Rocker geben?
Ja, also gibt es zwei Dinge. Erstmal würde er gerne sich auch so fühlen wie ein Rocker, das ist ja auch oft genug betont. Zum anderen ist das auch so ein bisschen Schutz, dass halt das andere, Andrea Berg, seine Schlagerleidenschaft, halt nicht auffällt in der Umgebung, weil er sich schon ein bisschen dafür schämt, dass er auf so etwas steht. Und gerade auch, wenn man jetzt als Motorradrocker durchgehen will. Das sind also zwei Funktionen. Zum einen immer, ne, diesen Hang auch als Rocker zu gelten und so ein bisschen der Outsider zu mimen. Und das andere halt so ein bisschen dieser Schutz.
Was hört Rudi Jagusch für Musik?
Ich höre alles. Kreuz und quer. Ich höre wirklich sowas wie jetzt hier, ne, Judas Priest und Schlager. Ich bin da überhaupt gar nicht festgelegt.
Steckt überhaupt in irgendeinem deiner Charaktere so ein bisschen Rudi Jagusch? Hat man nicht so das Bedürfnis, sich irgendwo damit reinzuschreiben?
Das war ganz am Anfang so. Der Stefan Tries hat, glaube ich, noch am meisten von mir, der Kommissar aus den Vorgebirgskrimis. Der isst gerne italienisch, der hört gerne Musik aus den 80ern. Ich glaube, da habe ich mich noch am meisten eingebracht. Später, wenn man, oder zumindest ist das bei mir so, im Laufe der Entwicklung habe ich immer mehr Abstand davon genommen. Da hat mich eher gereizt, Figuren zu entwickeln, die mir überhaupt gar nicht ähnlich sehen oder ähnlich sind, um einfach auch mal so etwas auszuprobieren. Im Geiste durchlebt man das ja auch, was die Charaktere da erleben. Und von daher wollte ich dann immer mal was Neues ausprobieren.
Der Macher hält sich also ganz bescheiden im Hintergrund. Ein Buch zu schreiben ist das eine, aber Ziel ist es ja, dass es möglichst viele Leute auch kaufen und lesen sollen. Also muss es bekannt gemacht werden. Dafür hat der Autor, Rudi Jagusch, in der Vergangenheit einiges getan und wird es auch für den Eifelteufel tun. Was? Das erfahren wir hoffentlich gleich. Es bleibt spannend. Kriminell und teuflisch geht's heute zu im Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten. Rudi Jagusch ist mein Gast und er hat sein neues Werk Eifelteufel mitgebracht. Seit 14 Tagen ist das neue Buch auf dem Markt. Nun muss es auch an die Frau oder an den Mann gebracht werden. Im Fall des Eifelheilers ist mir eine Aktion besonders aufgefallen. Da gab's in Düsseldorf eine Krimibahn. Wie kommt man auf so eine Idee?
Da wird man angefragt für. Also die Krimibahn, ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt genau da, ich glaube, das sind sogar die Stadtwerke Düsseldorf, auf jeden Fall, die da die Bahnen in Düsseldorf dann auch fahren lassen, die sind Veranstalter gewesen und die haben mich dann halt eingeladen zu dieser Krimibahn. War eine sehr interessante Erfahrung, weil das war eine Bahn aus den 50ern und da war noch nichts mit Stoßdämpfern und irgendwelche Geräte, die das Fahren angenehmer machen, weil ich hier sitze, ganz im Gegenteil, das Ding hat gequietscht, gerappelt und es war so schwer, sich auf den Text zu konzentrieren.
Du hast da in dieser ehemaligen Schaffnerloge
gesessen. Genau, richtig, ja. Ich saß dann ganz hinten und musste dann Gott sei Dank über Mikro dann vorlesen, aber das hat gerappelt und gequietscht, das war wirklich ein Erlebnis, auch als Vorleser.
Ist das eine Bahn, die mehrere Stops hat oder fängt die irgendwo an und fährt dann durch bis zum Endhaltepunkt? Weil wenn da Leute zusteigen, die bekommen ja dann im Grunde gar nicht mit, worum es eigentlich geht.
Also sowas hatte ich auch schon mal erlebt. Aber hier in dem Fall ist das tatsächlich so, man steigt an einer Station ein, alle steigen ein, dann fährt man, 40 Minuten, glaube ich, waren es. Dann hält man an, dann wird ein Päuschen gemacht und dann wird wieder zurückgefahren. Ne? Also es ist wirklich ein festes Publikum. Aber anders habe ich auch schon mal erlebt. Ich habe mal in einer Bahn in Aachen gelesen mit einem ganz normalen Publikumsverkehr und als dann Hooligans eingestiegen waren nach so einem Aachen-Spiel, da wurde es halt ziemlich laut, dann habe ich auch aufgehört zu lesen.
Ist denn für den Eifelteufel Ähnliches geplant? Vielleicht eine Bustour an die Orte, wo die Geschichte spielt?
Nee, leider noch nicht. Das wäre eine Überlegung wert. Ne? Ja.
Gut, ein weiteres probates Mittel, ein Buch vorzustellen, sind Autorenlesungen. Die Premiere wird morgen Abend um 20 Uhr im Theater im Kloster hier in Bornheim stattfinden. Was erwartet die Zuhörer dort?
Ja, natürlich erstmal Eifelteufel. Ist halt so noch nie vorher von mir irgendwo vorgetragen worden. Und als besonderes Highlight bringe ich einen Zauberkünstler mit. Dominik Fontes heißt er, ist ein junger Mann. Mit dem habe ich letztes Jahr schon die Premierenlesung gemacht und es war einfach sehr abwechslungsreich, sehr lustig und wir haben so viel Spaß an der ganzen Sache gehabt, dass wir gar nicht aufhören wollten. Wir haben uns nach 3 Stunden, hat uns das Publikum sozusagen rausgeschmissen. Nee, also war wirklich eine gute Kombination und ich sag mal, wer sowas gerne mal sehen möchte, eine Lesung und Zauberei dazu, der sollte morgen doch da auftauchen.
Und einen kleinen Vorgeschmack können wir unseren Hörern heute Abend schon bieten, sozusagen eine Vorpremiere. Mhm. Du gibst einen kleinen Ausschnitt von dem, was die Hörer morgen Abend erwartet.
Ja, ich habe mich breitschlagen lassen von euch.
Das ist nett von dir. Ja.
Ich habe ein ganz kleines Stück rausgesucht. Ich muss nur vorweg schicken. Wir haben den Hotte Fischbach in der Szene, der mit seiner Harley fährt. Wir haben den Jan Welcher, der mit einem BMW da ist. Und die beiden möchten eine Zeugin befragen, die bei Fischteichen, in der Nähe von Fischteichen, einem Wohnwagen wohnt. Und da, wo sie parken, gibt es noch eine Hütte. Erwähne ich nur, weil das gleich im Text vorkommt. In den ersten Teich vor ihnen plätscherte ein Bach hinein. Aufgeregt schwammen Forellen unter der Wasseroberfläche. Vermutlich erwarteten sie eine Fütterung. Mücken tanzten über das Wasser, gejagt von schillernden Libellen. Bei dem Anblick wuchs in Fischbach der Wunsch nach einer Abkühlung. Er schirmte die Augen mit der Hand ab und sondierte die Umgebung. Die Teiche weiter hinten trugen eine grünliche Decke aus Wasserlinsen. Links rahmte die Straße das Anwesen ein, rechts stand eine Baumgruppe. Auf Höhe des dritten Teichs stand ein Wohnwagen im Schatten der Bäume. Bunt angemalt glich er einem Zirkuswagen. Ein Trampelpfad führte an der Hütte und den Teichen vorbei dorthin. »Na mal los«, entschied Fischbach und stapfte los. Plötzlich krachte ein Schuss. Sein Helm flog vom Sattel und kullerte über den Boden. Welcher sprang hinter die Hütte und zog die Dienstwaffe. Mit einem großen Satz hechtete Fischbach hinter das Heck des BMWs. Schmerzhaft drückte sich ein Kieselstein in sein Knie. »Verdammt«, fluchte er, wischte den Stein mit der Hand fort und blickte verstohlen um den Kotflügel herum. »Was ist denn hier los?«, rief er Welcher zu. »Hey, wo soll ich das wissen?« Fischbach richtete sich ein wenig auf und brüllte, »Polizei, kommen Sie mit erhobenen Händen raus!« Ein zweiter Schuss ließ den Helm einige Meter weiter rollen. Im Schutz des Fahrzeuges schob sich Fischbach vor und duckte sich auf Höhe des rechten Vorderreifens. Nur 2 Meter verblieben bis zur Hüttenwand, an der Welcher lehnte. »Kleinkaliber«, sagte Welcher. »Wir fordern Verstärkung an, das ist mir hier zu brenzlig.« »Warte«, bestimmte Welcher. Einem Wiesel gleich rannte er auf der Rückseite der Hütte in die Baumgruppe hinein. Stumm verfluchte Fischbach ihn. Immer wieder diese Alleingänge. Er zog die Walter. Vorsichtig schaute er über den Kotflügel hinweg. Niemand zu sehen. Was hatte Welcher nur vor? Naja, den Gegner ein wenig abzulenken, konnte jedenfalls nicht schaden. »Hören Sie, wir sind von der Polizei!« »Legen Sie Ihre Waffe ab und stellen Sie sich!« Er wartete knapp eine Minute, dann versuchte er es erneut, erfolglos. »So wird das nichts«, sagte er sich und zog das Handy. »Warum hier Verstecken spielen? Sobald die Kollegen von der Streife mit Tatütata auftauchten, würde der Schütze schon »Waffe fallen lassen«, hörte er Welcher rufen. Ein weiterer Schuss krachte. »Ja, hier höre ich mal auf an der Stelle.«
Das ist schon ein Unterschied, ob ich die Geschichte zu Hause für mich allein im stillen Kämmerlein lese oder ob der Autor hier seine Personen und Handlungen zum Leben erweckt. Schon beeindruckend. Das lassen wir jetzt einfach ein bisschen nachwirken und reden dann gleich nach einer kurzen Musik weiter. Man hat es gerade bei der Lesung so ansatzweise schon gehört. Du bist auch ein begnadeter Stimmenimitator. Ist das ein anderes Hobby von dir? Imitierst du auch bekannte Persönlichkeiten?
Nee, das kann ich gar nicht. Also, ich versuche die Stimmen halt immer ein bisschen individuell darzustellen, damit der Leser auch merkt, da ist jetzt jemand anderes, der da spricht. Ne? Das ist ja immer ein bisschen schwer, das wiederzugeben. Und gleichzeitig hoffe ich dadurch auch einfach den Leser wach zu halten.
Aber bei so einer Veranstaltung liest du ja nicht nur aus deinem Buch vor, sondern du umrahmst das Ganze ja auch zum einen jetzt morgen Abend mit diesem Zauberkünstler, zum anderen auch mit Anekdoten und Geschichten um die Geschichte herum.
Also ich bin da ganz offen. Erst einmal finde ich, wenn man als Autor irgendwo auftaucht und da warten halt Zuhörer, dass man denen mehr schuldet als die Geschichte. Geschichte vortragen ist ja ganz nett und das hört sich auch mit Sicherheit auch anders an, als man das selbst sich erlesen kann. Aber ich denke, wenn man schon zusammenkommt, dann sollte man sich auch ein bisschen austauschen. Das heißt, ich erzähle meine Anekdoten, erzähle, wie es mir so als Schriftsteller geht und was ich so auf den Recherchen erlebt habe. Aber ich höre mir auch gerne an, was denn die Leser so für Wünsche haben, für Anregungen, was sie denn dabei erlebt haben, als sie meine Bücher gelesen haben. Also diesen Austausch, den finde ich wichtig. Und gut, ich muss da meistens anfangen mit Erzählen, weil da klar so eine Gruppendynamik, eine gewisse Scham da ist, aber meistens ergibt sich eine schöne Plauderei dabei.
Am Ende des Buches können wir davon ausgehen, dass Fischbach und Welcher den Fall oder die Fälle in diesem Falle ja lösen. Aber du entlässt den Leser auch mit einem Fragezeichen. Unbeantwortet bleibt ja die Frage, was ist mit Otto Fischbach los? Ist ihm der Fall so nahe gegangen, dass er hinwirft? Burnout?
Das lassen wir offen.
Was natürlich gleichbedeutend ist mit der Frage, macht Rudi Jagusch weiter? Wird es einen Eifel-Krimi Nummer 4 geben? Ob mit oder ohne Fischbach, das lassen wir jetzt mal offen.
Ja, ist ja im Epilog, wie du schon angedeutet hast, ist ja eine gewisse Offenheit vorgegeben. Und da bin ich jetzt einfach mal so dreist und sage, ich lasse das jetzt so offen.
Aber du hast inzwischen auch einen anderen Tatort aufgemacht. Mhm. Ich gebe mal das Stichwort Amen.
Genau.
Geht es da auch geografisch in diese Richtung oder bleibt das ein Sidestep?
Naja, es ist eher, ich sag mal, ein zweites Standbein. Ich habe bis jetzt sechs Krimis geschrieben und ich wollte einfach auch mal Thriller ausprobieren, ein ganz anderes Genre. Und dieser Amen ist ja dann ein Thriller und auch keine Reihe, ist tatsächlich nur ein Buch mit diesen Charakteren. Wobei ich aber regional hier verwurzelt bleibe. Also das wird ein großer Teil in Köln stattfinden, die Story, auf jeden Fall in Köln, Kölner Dom sogar, also auch das Highlight von Köln. Und Eifel ist aber auch wieder drin, also regional bleibe ich schon hier in der Ecke.
Also nach diesem Sidestep nach Köln kommen wir nochmal zurück auf den Eifelteufel. Im Nachwort bedankst du dich bei ganz unterschiedlichen Leuten, zum Beispiel bei deinen Testlesern. Welche Aufgabe haben Testleser? Sind das nur sprachliche Korrekturen oder beeinflussen die auch den Handlungsstrang?
Die Handlung eher nicht. Also die Handlung ist meistens so gut von mir schon vorgegeben, haben die bisher noch nicht gemeckert. Ich will jetzt nicht strunzen, aber das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Aber andere Dinge. Ich habe also einen Testleser, wenn ich da eine Figur beschreibe, der notiert sich das, wie die Figur ist und guckt, ob das dann auch die ganze Geschichte so durchstimmig ist. Oder wenn viele zusammenkommen, dann malt er sich auf, wo stehen die gerade. Und da fällt ihm auch auf, wenn ich da Fehler einbaue, ne? Wenn auf einmal die Person ganz woanders steht. Das ist eine Testperson, die kann das sehr gut. Die andere Testperson, das ist der Staatsanwalt Harald Hürtgen, der achtet darauf, dass das auch kriminaltechnisch alles stimmt, was ich da schreibe. Und der hat dann auch sehr oft dann schon mal gesagt, hier, das kannst du so nicht machen, weil so ist es in der Wirklichkeit nicht. Und die beiden helfen mir wirklich so gut dabei, dass auch im Lektorat die letzte Zeit eigentlich nichts mehr groß angebrannt ist.
Schmunzeln musste ich, als ich deinen Dank an deinen Zahnarzt Ingo Kessel gelesen habe. Ich glaube, das hat er auch noch nicht so erlebt, nicht?
Der weiß das ja noch gar nicht. Ich werde ihn damit überraschen morgen. Der kommt morgen zur Premierenlesung, kriegt natürlich das Buch dann auch von mir geschenkt als Dankeschön.
Warum war dir das so wichtig?
Ja, ich habe letzte Zeit wirklich richtig Probleme mit meinen Zähnen gehabt und er hat es immer wieder geschafft, dass er mich dahin gebogen hat, dass ich den Kopf dann frei hatte, um weiterzuschreiben. Ne? Und er hat wirklich einen Dank verdient.
Entgegen einer alten Tradition in deinen vorigen Büchern hast du dieses Buch diesmal niemandem gewidmet. Mhm. Auch das hat einen Grund.
Ich habe alle durch. Ich weiß nicht mehr, wem ich was widmen kann. Und deswegen fanden wir jetzt einen schönen Spruch aus der Eifler schöner. Auch meine Frau und ich.
Ja, und dann müssen wir natürlich noch auf die Rezepte zu sprechen kommen, die in diesem Buch wieder drin sind. Futterst du dich bei deinen Eifel-Recherchen einfach so mal durch? Oder wie kommst du an die Rezepte dran? Bei Sigrid Fischbach kannst du dich ja nicht einladen.
Ja, Sigrid Fischbach ist so ein bisschen meine Frau, ne? Also, die erfindet dann die ganzen Rezepte, sucht die aus und da futter ich mich tatsächlich durch. Und das ist dann auch jetzt über dem Eifelteufel ist das ja so, dass ich den so von Oktober bis Februar geschrieben habe im letzten Jahr. Und da habe ich auch ein paar Kilo zugenommen. Also ich hatte mir noch eine Hose gekauft für die Premierenlesung, musste jetzt erstmal wieder ein bisschen abspecken, damit ich da reinpasse.
Aber die rote Hose passt.
Die rote Hose passt jetzt. Ja, die deftige Eifelküche habe ich die letzte Zeit nicht angerührt.
Das alles nachzulesen gibt es auf deiner Internetseite krimistory.de. Den Link dazu haben wir natürlich auch auf unserer Seite studiomerten.de. Das hört sich alles ziemlich kalorienreich an, hast du ja auch gerade gesagt, ein paar Kilo waren drin. Ist also mit Vorsicht zu genießen, die Rezepte zumindest. Bedenkenlos genießen können Sie aber den neuen Krimi Eifelteufel des Sechtemer Autors Rudi Jagusch, der heute Abend mein Gast war. Rudi, ich danke dir für das Gespräch, wünsche dir ein volles Theater im Kloster morgen Abend in Bornheim bei der Premierenlesung und jetzt einen überfallfreien Heimweg. Du weißt es selbst am besten, das Böse ist immer und überall.
Vielen Dank, Norbert.